so beautiful and so sexy. So beautiful and so sexy. So beautiful and so sexy. So beautiful and so sexy.
Für die Ohren. Zwischen unkeuschen Lüsten und heillosen Begierden begrüße ich euch am Freitagmorgen. Heute mit einer Geschichte aus Just Married with a Personal Demon, herausgegeben von Alicia Bionda als Ars Amoris Band 5 im 7 Verlag. Erster Teil von Atemlos von Askan von Bargen. 5. Juli 1927. In Front des Herrenhauses befand sich gesäumt von Blumenrabatten ein Rondel. Marmorne Engelstatuen umringten es wie Wächter der Ewigkeit. Inmitten des Vorhofs, eingefasst wie ein schillerndes Juwel in einem Schmuckstück, fand sich das Wasserbassin eines Zierbrunnens. Dieser hatte bereits Verwitterungsspuren getragen, als an das düster hinter ihm aufragende Gemäuer nicht einmal zu denken gewesen war. Nach Westen hin zur Rückseite des Anwesens gelangte man in einen verwilderten Park. Folgte man seinen verschlungenen Pfaden durchs Dickicht, wurde man bis in die Dünen geführt, hinter denen die See ans Ufer schäumte. Von Osten her verlief der Weg wie mit dem Lineal gezogen auf das Haus zu und mündete in dem Rondel, zu beiden Seiten von efeubewachsenen Mauern begrenzt, von Ginsterbüschen und schwarzen Tollkirschen gesäumt. Die letzten Meilen, ehe das Tor in Sicht kam, flankierte eine Allee aus Ulmen und Weiden, deren Baumkronen sich einander entgegenneigten und somit die Illusion eines tief eingeschnittenen Hohlweges erschufen. Ein schattenbevölkerter, sich schier endlos dahinziehender Korridor, der vom Meisterwerk eines Kunstschmieds versiegelt wurde. Schwarzglänzende Zwillingsflügel eines Tors. Stahlstreben, die in filigranen Mustern verliefen, fest umschlossen von einem meterhohen steinernen Bogen. Bei Anbruch der Abenddämmerung war eine Brise aufgekommen, die mit Geisterfingern durchs Grün der Bäume strich, sich heulend in den Winkeln des Gemäuers brach. Schwach wahrnehmbar zog von jenseits des Anwesens das Rauschen der Brandung herauf, ging im Windsäuseln zu einem körperlosen Wispern über. Die Luft hing schwer von salzigem Meerwasser, vom Geruch der Magnolien und dem ausströmenden Aroma der Nachtschattengewächse, die die Atmosphäre mit ihrer eigentümlichen Duftnote schwängerten. Jene, die es selbst erblickt oder allenfalls hinter vorgehaltener Hand davon reden gehört hatten, wussten, dass es das Klügste war, den verwunschenen Herrensitz und die umliegenden Morgen des Landgutes zu dieser Stunde zu meiden, wenn die Schatten der Statuen länger wurden und auf den Torweg zuwuchsen. Sobald die Zinnen des neugotischen Mauerwerks im Gegenlicht des Sonnenuntergangs erglühten, der die Küste von Livland in blutroten Schein tauchte. Dies war kein guter Ort und gewiss keiner, an dem man seine Flitterwochen verleben wollte.
»Jetzt sieh dir das an!«
Karl von Thornberg ging vom Gas und die feudale Horchlimousine verlangsamte ihre Fahrt. Arabesken aus Licht und Schatten glitten über sie hinweg, als der Wagen mit heruntergelassenem Verdeck durch die Allee rollte. Das Wechselspiel von Hell und Dunkel versetzte die junge Frau auf dem Beifahrersitz in eine surreale Stimmung. Sie fühlte sich, als ob sie durch eine Fantasielandschaft schwebte. Spärlich durchs Blattwerk fallende Sonnenstrahlen schienen sich in goldene Käfer und Schmetterlinge zu verwandeln, flatterten vor ihren Augen über die Motorhaube und Windschutzscheibe der Limousine. Blütenpollen wehten durch die Lüfte. Verzauberter Sommerschnee. Es war eine Empfindung, die sie schon einmal gehabt hatte. Inmitten eines Traumes war unvermittelt ihr Bewusstsein erwacht. Die Gelehrten nannten dieses Phänomen in ihren Schriften luzider Traum, klar oder Wachtraum. Und sie selbst hatte mehrmals die faszinierende Erfahrung gemacht, abrupt aus der Rolle einer passiven Beobachterin herauszuschlüpfen, die Kontrolle zu übernehmen und zu begreifen, dass sie bloß träumte und dass ihr daher alles möglich war. Sie war geflogen wie ein Vogel, hatte die Umgebung um sich herum nach ihren Wünschen verändert und wäre am liebsten gar nicht mehr in die reale Welt zurückgekehrt. Indes, auch diese war alles andere als real, wenigstens kam ihr das so vor. Ihr ganzes Leben hatte sich innerhalb der letzten 4 Monate von Grund auf verändert. Zudem in einem Tempo, das es ihr in manchen Augenblicken geradezu unheimlich erschienen war. Noch vor kurzem war sie eine Schülerin am Lyzeum Charlottenburg gewesen, wurde mit »Fräulein Morgenstern« angesprochen und träumte davon, vielleicht einmal ein Leben als Lehrerin zu führen. Und jetzt war aus Fräulein Morgenstern plötzlich Frau Karl von Thornberg geworden, die rechtlich anverheiratete Ehegattin eines wohlhabenden Großindustriellen, die nun neben ihrem Mann in einer waschechten Horchlimousine saß, einen sündhaft teuren Jacquard-Damenhut mit Schleier trug und sich auf ihrer Hochzeitsreise befand. Es gab Momente, in denen sie das alles noch nicht wirklich fassen konnte. Die langen Nächte der Einsamkeit und des Zweifels lagen endgültig hinter ihr. Von Zeit zu Zeit überwältigte sie ein so großes Glücksgefühl, dass ihr der Atem stockte. Hatte sie wirklich jemals geglaubt, nicht gut genug für einen Mann zu sein? Nicht attraktiv genug? Ja, diese Anflüge des Selbstzweifels waren immer wieder gekommen, glücklicherweise aber auch ebenso rasch wieder verflogen. Verstärkten sich lediglich dann, wenn eine ihrer Cousinen geheiratet hatte, eine ihrer Freundinnen oder zuletzt ihre einzige Schwester. Zumeist nahm diese scheußliche Empfindung der Minderwertigkeit überhand, wenn ihre Mutter sie zu einem Gespräch gebeten hatte, um ihr ins Gewissen zu reden. »Du bist jetzt Anfang 20, Kindchen. Findest du nicht, dass es langsam an der Zeit wäre, eine ehrbare Frau an der Seite eines Mannes zu werden und dir die Flausen endlich aus dem Kopf zu schlagen?« Vielleicht waren es nicht einmal die Worte gewesen, sondern vielmehr der Blick, mit dem ihre Mutter sie dabei bedachte. Ein Blick, in dem ein stummer Tadel, ja, beinahe schon ein Vorwurf lag und der sie bis ins Innerste erschütterte. Sie machte gerade Anstalten, Karls Hand fest zu umfassen, auch wenn sie wusste, dass er keinen großen Wert auf derlei Vertraulichkeiten legte, doch seine Stimme ließ ihre Hand wieder zurückzucken.
»Aurora, na was sagst du, ist das nicht romantisch?«
Sie hatten das Tor fast erreicht, als Karl den Wagen vollends zum Stehen brachte und eine begeisterte, weit ausholende Handbewegung machte, so als wolle er ihr sein privates Königreich präsentieren. Diese theatralische Geste und Karls Mimik wirkten ungewohnt emotional auf die junge Braut, und sonderbarerweise schüchterte es sie sogar etwas ein. Ohne zu viele Gedanken darüber zu verlieren, weshalb sie mit einem Mal diese befremdliche Regung empfand, folgte sie mit ihrem Blick der Richtung seiner ausgestreckten Hand und ließ den Anblick auf sich wirken. Es war verstörend. Allein das schmiedeeiserne Tor wirkte niederdrückend auf sie. Auch der sich dahinter erstreckende Vorhof hatte für ihre Begriffe nichts Anheimelndes oder gar Romantisches an sich. Und die Fassade des Herrenhauses mit ihren bizarren Türmchen und Erkern, Balustraden und der hufeisenförmig aufstrebenden Zwillingstreppe, die von beiden Seiten zum Hauptportal hinaufführte, irgendetwas an diesem Eindruck erschien ihr nicht richtig. Ein Schauer rieselte ihr übers Rückgrat. Es mochte an ihren überreizten Sinnen liegen, versuchte Aurora, sich selbst zu beruhigen. Die Strapazen der Anreise, der Anblick des Gemäuers im Gegenlicht der blutrot erstrahlenden Abendsonne. Oder vielleicht lag es an den viel zu niedrig übers Firmament treibenden Wolkenfetzen, die morbide Vorstellungen von Totengeistern in ihr wachriefen. Es fehlte nicht viel, bemerkte sie, und die Wolken würden das Herrenhaus selbst streifen. Aurora fragte sich, ob sie gerade dasselbe Schauspiel geboten bekam, das auch Karl bewunderte. Hatte er wirklich gesagt, der Anblick sei romantisch? Zweifelnd wandte sie den Kopf, blickte ihn an und hoffte, er würde ihr die Gedanken nicht unmittelbar von der Nasenspitze ablesen können. Aber Karls Lächeln war echt. Freude und Begeisterung strahlten ihm aus den Augen, aus jeder einzelnen Hautpore, und sie wollte nicht der Grund dafür sein, sein Glück zu mindern. Aurora von Thornberg nickte. »Ja, es ist wunderschön.
Hier werden wir unvergessliche Flitterwochen erleben«, sagte Karl und ergriff ihre Hand.
Sie erwiderte den Griff. Sie war sich darüber im Klaren, dass Karls Geste seiner Vorfreude entsprang. Doch ebenso sicher wusste sie, dass er ihre Geste nicht richtig verstehen würde. Eine junge Frau, die sich verunsichert an ihren Mann klammerte und inständig hoffte, sie würde bald wieder aus diesem Nachtmahr erwachen. Das missklingende Tönen der Hupe zerriss die Stille. Aurora schreckte zusammen, ihr Herzschlag begann zu rasen. Karl hatte das Signal völlig unerwartet gegeben, und Sekunden später, wie auf einen gedanklichen Befehl hin, schwangen die Flügel des Tors vor ihnen nach innen auf.
»Herrgott, noch eins! Es ist nur eine elektrische Vorrichtung«, rief sich Aurora in Gedanken zur Ordnung. »Keine schwarze Magie, nichts Übernatürliches!«
Karl ließ den Motor wieder an. Als der Wagen in den Hof rollte, wünschte sich Aurora weit weg von diesem Ort. Zurück in ihre vertraute Umgebung, zurück nach Charlottenburg, das viele Tagesreisen im Westen lag. Aber es half nichts. Sie fand sich besser damit ab, dass hier ihr Zuhause sein würde für die kommenden Wochen.
»Oh mein Gott!«
durchfuhr es Aurora, als ihr Blick auf die Statue fiel. Es war wirklich nicht so, dass sie noch nie im Leben einen erigierten Phallus zu Gesicht bekommen hätte, aber mit Gewissheit war es das erste Mal, dass sie einem Engel mit steil aufgerichteter Männlichkeit gegenüberstand. Und was sie auf den ersten Blick erfasste, war die Tatsache, dass der Bildhauer seine Skulptur äußerst gewissenhaft aus dem Marmor herausgearbeitet hatte. Plastisch und unter detailgetreuer Berücksichtigung der menschlichen Anatomie, wenngleich er offenbar eine Vorliebe für beeindruckende Proportionen gehabt hatte. Ungläubig sog sich Auroras Blick an den lebensecht gebildeten Adern fest, die sich um den Phallus rankten, an dem schmalen Hautbändchen auf der Unterseite des Glieds, die Fältchen der zurückgezogenen Vorhaut, die blank liegende Korona, die schmale Öffnung an seiner Spitze, der massive Schacht, steinhart und von beunruhigendem Umfang. Aurora stieg hinter dem Schleier die Schamesröte ins Gesicht. Rasch wandte sie den Blick ab und zwang sich dazu, dem unwillkürlichen Impuls zu widerstehen, ihre Hand auszustrecken und die marmorne Erektion zu umfassen. Stattdessen konzentrierte sie ihre Aufmerksamkeit mit aller Macht auf das Gesicht der Statue. Das Antlitz des geflügelten Götterboten trug auffallend androgyne Züge. Ein Eindruck, der durch sein langes, bis auf die Schultern fallendes Haar, die fein geformte Nase, ein schmales Kinn und hohe Wangenknochen noch verstärkt wurde, vielleicht auch durch die großen Ohrringe, die der Engel trug. Der Amorbogen seiner vollen Lippen war sanft geschwungen und wirkte auf schwer zu beschreibende Weise weich. Ein sinnlicher, beinahe femininer Kussmund, der ein ungehöriges Verlangen in Aurora erweckte. Verstohlen riskierte sie nun einen zweiten Blick auf sein stolz aufragendes Geschlecht und die runden Formen, die unter dem Phallus hingen. Dann, in der Hoffnung, nicht allzu offensichtlich das bizarre Kunstwerk zu bestaunen, wanderten ihre Augen über seine Schwingen und die angewinkelten Arme des Marmorengels. Wunderschön gestaltet und leicht vorgestreckt, feingliedrige Hände von solcher Perfektion, wie es sie in der Natur niemals geben konnte. Aurora von Thornberg schluckte nervös und schaute zum Wagen zurück, wo Karl noch immer mit den herbeigeeilten Bediensteten darüber debattierte, in welcher Reihenfolge sie welche Gepäckstücke aufs Zimmer zu bringen hätten. Sie nutzte die Gelegenheit und spähte noch einmal abwechselnd von den einladend ausgestreckten Händen auf die mächtige Erektion des Engels, und ein schockierender Gedanke schlich sich hinter ihre Stirn. Die Arme der Statue würden einer Frau von ihrer Größe und Statur mit Leichtigkeit Halt bieten können, wenn sie ihre Schenkel spreizte, um sich auf ihn. Aurora wagte es nicht einmal, diese Obszönität auch nur in Gedanken auszuformulieren, wenngleich sie das immer stärker werdende Verlangen in sich kaum noch leugnen konnte, das fordernde Zucken ihrer Lustperle, die plötzliche Wärme und Feuchtigkeit in ihrem Schoß, das erregende Gefühl, mit dem sich ihre Knospen unter der Bluse verhärteten und aufrichteten. Aurora begann ernsthaft an ihrem Verstand zu zweifeln, denn ihre Gedanken kreisten schon seit Tagen beständig nur noch um dieses eine Thema. Und täglich wurde der Wunsch nach Erfüllung immer drängender. Zwar war sie noch Jungfrau und hatte auf diesem Gebiet bislang nur wenige praktische Erfahrungen gesammelt und in Hinsicht auf Dinge, die Mann und Frau miteinander tun konnten, noch gar keine. Aber dafür besaß sie eine Reihe von Freundinnen und Cousinen, die in diesen Dingen schon ziemlich bewandert waren. Und vor allem waren sie im vertraulichen Gespräch untereinander geradezu schamlos. In erster Linie ihre Cousine Judith, die ihr haarklein Details über ihr Liebesleben verraten hatte. Pikante Einzelheiten, die einerseits einen gewissen Widerwillen in Aurora hervorgerufen hatten, andererseits waren darunter aber auch Schilderungen gewesen, die zweifellos ihre Neugier entfachten und den brennenden Wunsch danach, wenigstens einiges von dem, was Judith ihr unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut hatte, selbst zu erleben. Gerade in den letzten Tagen kurz vor der Hochzeit hatte sich Judith immer wieder blicken lassen, um ausgedehnte Spaziergänge am See mit ihr zu unternehmen und Aurora auf die Wonnen der Hochzeitsnacht vorzubereiten, doch es war ihr nicht völlig gelungen, ihre unerfahrene Cousine restlos davon zu überzeugen, ob eine anständige und wohlerzogene junge Frau wirklich all diese Dinge mit ihrem Mann tun sollte, geschweige denn tun konnte, von denen sie da unbefangen plauderte. »Judith«, hatte Aurora ihren Wortschwall halb erregt, halb entrüstet unterbrochen und dabei ihren Sonnenschirm wild hin und her geschwenkt. »Du hast ja den Verstand verloren!« Judith lachte nur und wehrte mit ihrem eigenen Schirm die unbeholfenen Attacken ihrer Cousine ab. »Was soll Karl denn von mir denken, wenn ich so etwas vorschlagen würde? Nein, das ist absolut unvorstellbar. Wofür soll er mich denn halten? Für eine nimmersatte Dirne? Eine zügellose Konkubine? Und ich bin mir nicht sicher, ob selbst käufliche Damen diese speziellen Dienste anbieten, von denen du da sprichst.« Judith lachte erneut. Zarte Grübchen bildeten sich auf ihren Wangen. »Aurora, du bist wirklich herrlich naiv. Willst du wissen, was diese Frauen alles mit ihren Freiern tun? Ich wette, du hast davon nicht den blassesten Schimmer.« Aurora lächelte peinlich berührt und erwiderte, »Ich bin etwas in Sorge darum, woher du all diese Dinge weißt, von denen eine wohlerzogene Dame von Welt gar keine Kenntnis haben sollte. Nein, du musst es von einer anderen Warte aus betrachten. Nämlich, du willst doch, dass dein Mann an keine andere denken soll, außer an dich, oder? Was für eine Frage! Also ist es doch weitaus klüger, ihn rundum zufriedenzustellen, als ihm gewisse erotische Spielweisen zu verweigern und ihn so geradewegs in die Arme der Konkurrenz zu treiben, findest du nicht?« Aurora nickte nachdenklich. »Ja, das wiederum klang einigermaßen nachvollziehbar. Weißt du«, fügte Judith hinzu, »diese Weibsbilder da draußen sind vollkommen schamlos, und sie würden vor keinem noch so ausgefallenen Wunsch zurückschrecken, solange sie dafür angemessen bezahlt werden.« Aurora blieb auf der Stelle stehen und blickte Judith verdutzt an. »Das heißt, stattdessen soll ich seine Hure werden? Aber das ist infam!« Judith lachte erneut herzhaft auf. »Aurora, das ist genau das, was du noch lernen musst. Sie wollen es so, alle Männer, das ist das Spiel. Tagsüber wollen sie die ehrbare Frau an ihrer Seite, die über alle Zweifel erhaben ist, und nachts die maßlose, sich willenlos hingebende und aufregende Konkubine, die jedes Mal aufs Neue ihre Leidenschaft entfacht. Du wirst einfallsreich sein müssen, um die Konkurrenz blass erscheinen zu lassen. Aurora schaute auf die sich sacht kräuselnde Oberfläche des Sees. Sie schien darüber nachzudenken, ob sich der Aufwand wirklich lohnte. Irgendwie klang ihr das alles sehr anstrengend. »Aber du darfst nicht ständig zu hingebungsvoll sein«, warnte Judith, nachdem sie ihren Spaziergang eine Weile fortgesetzt hatten. »Was soll denn das nun wieder bedeuten? Sie lieben das Spiel der Heiligen und der Hure, aber sie lieben ein anderes Spiel noch sehr viel mehr. Das Spiel von Eroberung und Unterwerfung. Wenn du dich jedes Mal sofort und willig hingibst, verlierst du sehr schnell deinen Reiz.« »Judith«, gab Aurora in scharfem Tonfall zurück. »Wir reden hier noch immer von meinem Ehemann. Ist es nicht meine eheliche Pflicht, mich ihm hinzugeben?« »Natürlich«, Judith kicherte anzüglich. »Bis du eines Tages guter Hoffnung bist und eine 3 Zentner schwere Kugel anstelle deines flachen Bauchs vor dir herträgst, dann wird der Wunsch in ihm erwachen, neues Land zu erobern und fruchtbar zu machen. Judith, du bist ein Scheusal!« Judith legte ihren Arm um ihre Cousine und blitzte sie schelmisch an. »Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich glaube, du bist ein Naturtalent. Und wenn du nur einen Bruchteil der Dinge berücksichtigst, die ich dir anvertraut habe, wirst du die umwerfendste aller Hochzeitsnächte erleben.« Lachend waren sie weiter um den See gegangen. Aurora seufzte nun, als die Erinnerungen an dieses Gespräch in ihr aufstiegen. »Liebe Judith, an ihren gut gemeinten Ratschlägen hatte es auch nicht gelegen. Auch nicht daran, dass Aurora selbst nicht genug Lust oder Neugier besessen hatte während der Hochzeitsnacht. Die Umstände waren sehr viel banaler gewesen und geradezu beschämend für die aufgeregte Braut, die mit klopfendem Herzen auf dem prunkvoll hergerichteten Ehebett darauf gewartet hatte, dass es nun endlich geschehen würde. Dass der große, alles verändernde Moment nun gekommen war, dass Karl sie, wie Judith es ausgedrückt hatte, ungestüm erobern und sie endlich zur Frau machen würde. Stattdessen war etwas völlig Unvorhergesehenes geschehen. Karl hatte sich neben sie ins Bett gelegt und war eingeschlafen. Ohne Wenn und Aber. Die halbe Nacht hatte sich Aurora den Kopf darüber zerbrochen, woran es gelegen haben mochte. Und die Zweifel waren noch einmal zurückgekehrt. War sie vielleicht doch nicht attraktiv genug? Hatten ihn die Anstrengungen des Tages überwältigt, oder hatte er schlicht und einfach zu viel Alkohol getrunken und sich beim Tanzen verausgabt während der Feierlichkeiten? Tatsache war, dass er innerhalb weniger Sekunden eingedöst war und bald schon tief und fest schlief. Und Aurora hatte sich noch nie im Leben so schäbig, ungeliebt und unerfüllt gefühlt wie in ihrer Hochzeitsnacht. Es war ein schwer in Worte zu fassendes Gefühl gewesen, das sie in jener Nacht erfasste. Ein Empfinden, das sich nur noch in Nuancen von Demütigung und Verachtung unterschied. Das sollte sich nun alles ändern, hatte Karl ihr versprochen. Während der Flitterwochen hätten sie schließlich alle Zeit der Welt, und er wollte sie rundum verwöhnen und auf Rosen betten. Doch Judiths detailreiche Beschreibungen über das Liebesleben hatten sich längst in Aurora festgesetzt und dominierten all ihre unausgesprochenen Fantasien. Es fiel ihr schwer, es sich selbst gegenüber einzugestehen, aber ihr stand der Sinn schon lange nicht mehr nach romantischen Tändeleien. Ihr Körper schrie förmlich nach diesem anderen, unbekannten, nach dem verbotenen Trank, von dem sie noch immer nicht gekostet hatte, obwohl sie eine verheiratete Frau war und ihr somit wirklich niemand einen Vorwurf wegen ihrer unkeuschen Gedanken machen konnte. Und jetzt stand sie irgendwo im Niemandsland, fühlte sich verloren und von aller Welt verlassen. Im Vorhof eines düsteren Herrenhauses, der von obszönen, geradezu schockierend freizügigen Statuen gesäumt war, die ihr wie die steinernen Manifestationen ihrer eigenen, überreizten sexuellen Fantasien erschienen, und wartete noch immer darauf, dass Karl irgendwelchen Bediensteten erklärte, weshalb es von entscheidender Bedeutung war, zuerst diesen und wirklich dann erst jenen Koffer ins Haus zu bringen. Unwillkürlich wurde ihre Aufmerksamkeit auf eine weitere der Engelstatuen gelenkt. eine, die sich ihr gegenüber auf der anderen Seite des Rondells befand. Aurora riss die Augen vor Erstaunen weit auf. Es fühlte sich an wie ein elektrischer Schlag, der sie von Kopf bis Fuß durchzuckte. Zögerlich wandte sie sich noch einmal auf dem Absatz herum, so als hätte sie das Unsagbare jetzt erst wirklich bewusst wahrgenommen. Aber es war kein Irrtum möglich. Auch wenn sie im ersten Moment völlig in den Bann des naturgetreu geformten Phallus und der ruchlosen Phantasien geschlagen worden war, die sein Anblick in ihr ausgelöst hatte. Aurora schlug sich eine Hand vor den Mund, wie um einen schockierten Aufschrei noch im letzten Moment zu unterdrücken. Ein merkwürdiger Schimmer irrlichterte in ihren Augen, in deren Pupillen sich der Engel verkleinert widerspiegelte. Regungslos starrte sie das androgyne Marmorgeschöpf an, sog sich geradezu an seinen Proportionen fest, schmale Schultern und Taille, das Becken etwas breiter. Aurora hob den Blick nochmals und ließ ihn jetzt starr über den Brustkorb des Engels gleiten. Unbewusst nahm sie die Unterlippe zwischen die Zähne und wich mit klopfendem Herzen einige Schritte vor der Skulptur zurück. Nein, sie hatte sich im aufkommenden Zwielicht der Dämmerung nicht getäuscht. Das faszinierende, überirdisch schöne Wesen trug, genauso wie die übrigen Engelstatuen, stolz seine Brüste zur Schau. Es waren die entblößten Brüste einer erwachsenen Frau. Das Innere des Anwesens erschlug Aurora geradezu mit seinen opulent zur Schau gestellten Luxusgegenständen. Wohin das Auge auch blickte, fand es Vaillancevasen, Wandteppiche, Büsten, kleinere und größere Skulpturen, Gemälde und Mosaiken. Hier bemaltes Porzellan, dort Elfenbein, Marmor oder Ebenholz. Nur eines hatten all diese Dinge gemeinsam. Allesamt stellten sie Szenen oder Details dar, die mit größter Vorliebe die sexuelle Deviation thematisierten. Aurora gab sich die größte Mühe, nicht allzu offensichtlich auf die eindeutigen Abbildungen und Darstellungen des Interieurs zu starren, versuchte auch das verführerische Pulsieren zwischen ihren Schenkeln zu ignorieren, so gut es ging. Sie richtete mit fahrigen Bewegungen den Stoff ihrer Bluse und ließ die Fingerkuppen dabei verstohlen über ihre verhärteten Brustwarzen gleiten, die sich verräterisch unter dem Stoff abzeichneten. Bei der seichten Berührung fuhr es wie ein Stromschlag hinab in ihren Schoß. Schweißperlen traten ihr auf die Stirn. Auroras Atemfrequenz beschleunigte sich, das Blut schien plötzlich schneller und fordernder durch ihre Adern zu zirkulieren, erhitzte sich in ihren Venen. »Der Besitzer dieses Anwesens muss ein zügelloser und ausschweifender Mensch sein«, durchzuckte es Aurora, die das erregende Lustgefühl teils genoss, aber auch unter der süßen Qual bald verzweifelte. »Es würde mich brennend interessieren, wer dieser Mensch ist.« In diesem Moment war sie gleich doppelt so dankbar für den glamourösen, völlig in Schwarz gehaltenen Jacquard-Damenhut, den Karl ihr zum Geburtstag geschenkt hatte. Sie hatte sich augenblicklich in die florale Musterung des Hutes verliebt, ebenso wie in die beiden Satinrosen, die, versehen mit etwas Straußenfedergras, die rechte Seite zierten. Den größten Vorzug bot ihr im Moment allerdings die breite Posamentenborte, mit der die Hutkrone eingefasst war, denn daran war auch der dekorative Tüllschleier befestigt, hinter dem Aurora ihr Gesicht verbarg, wie hinter einem halbtransparenten Schatten. Sie hoffte sehr, auf diese Weise würde ihr niemand die Schamesröte ansehen, die sich erneut schlagartig über ihre Wangen ausgebreitet hatte. Das Blut war ihr von einem Moment auf den nächsten vom Herzen weggeströmt und in den Kopf geschossen, als sie gerade erst das Haus betreten hatten. Es hatte sie auch niemand darauf vorbereitet, was sie im Inneren erwartete. All diese dekadenten Darstellungen der verworfensten Spielarten menschlicher Sexualität, manche nur stilisiert und angedeutet, andere in detailgetreuer Präzision zur Schau gestellt.